You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pop und Pubertät. Eine weitere Sonderfolge ohne Klaus Bieler heute, dafür mit einem ganz speziellen Gast, nämlich Tobias Schwab. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Wer jetzt Tobias Schwab schon gerade gehört hat, wie er Guten Abend gesagt hat, fühlt sich vielleicht erinnert, ist der Bruder von Michael Schwab, der unlängst bei uns war als Experte für Neil Young. Heute Abend soll es um etwas anderes gehen, und zwar, Titel müssen wir uns noch überlegen, aber du bist ja mal Musiker, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, genau.
Musiker, Produzent, Arrangeur und Multi-Instrumentalist, Gitarre, Klavier, genau. Klarinette, um nur einige zu nennen.
Ja.
Kontrabass. und lebst von der Musik, also das bist Berufsmusiker.
Mal. Ich bin in der glücklichen Lage, von der Musik leben zu können,
ja. Mm. Wir haben viele Kooperationen gehabt die letzten Jahre, standen in etlichen Konstellationen auf Bühnen und momentan oder in letzter Zeit hat man eigentlich hauptsächlich Kontakt über eine WhatsApp-Gruppe, Scream for Me Long Beach, schon öfter mal erwähnt hier auch im Podcast, um aktuelle Metal-Fragen, da komme ich auch nachher nochmal dazu, da braucht man nochmal eine Referenz. Jetzt bist du ja musikalisch, Musik ist so ein Lebensinhalt von dir, es ist nicht nur beruflich, sondern wahrscheinlich auch spirituell und auf sämtlicher Ebene
alles,
wichtig
alles.
Für dich, es ist alles für dich, für mich ja auch, für dich glaube ich noch mehr alles. Erinnerst du dich an den ersten Moment in deinem Leben oder so einer der ersten vielleicht? Ich glaube, ich selber könnte ihn für mich nicht benennen, den ersten. Daher so, wo ging das bei dir los? Wo hast du zum ersten Mal gemerkt, Musik ist mehr als reine Unterhaltung, sondern das spricht zu dir in ja auf eine Art wie vielleicht nichts sonst?
Also ich glaube, den Samen hat es schon in meiner frühesten Kindheit eingepflanzt, als ich die Gitarre bei meinem Opa entdeckt habe und bei einem Bekannten, wo ich als die auf mich aufgepasst haben, der ein Akkordeon hatte. Und ich, also es sind zwei Kindheitserinnerungen, da war ich vielleicht 3 oder 4, die mir noch heute irgendwie so vor Augen sind, wo ich sonst fast gar nichts mehr weiß aus meiner Kindheit, wo ich schon merke, okay, Musik hat mich da schon, da habe ich irgendwie schon als kleines Kind gemerkt, das ist was Tolles, was
Besonderes. Und der hat das gespielt und du hast das gehört?
Nee, also die Gitarre von meinem Opa, die hing nur an der Wand. Irgendwann so als Teenager habe ich die mal mit zu mir hochgenommen, dann bös verschandelt.
Mhm.
Leider gibt es auch nicht mehr. Aber da habe ich auch so ein bisschen angefangen, Gitarre zu spielen.
Und so beim Hören oder dass du Musik gehört hast und gesagt hast, da passiert jetzt gerade mit mir was oder das ist irgendwie was ja faszinierend, was drüber rausgeht, über da läuft halt Musik.
Also für mich war schon Heavy Metal sehr prägend. Es war so in Kombination mit meinem Bruder immer wieder neue Platten und dann immer wieder so geguckt, so, oh, jetzt gibt's noch was Härteres, oh, und Metallica sind noch schneller, oh, und Slayer sind aber noch schneller und noch härter. Mhm. Mich hat immer so ein bisschen dieses Extrem auch interessiert. Das war immer so ein bisschen in Kombination mit Freunden, mit meinem Bruder. Ich glaube, was speziell war ein Moment, es gab eine deutsche Progressive-Metal-Band, Mekong Delta.
Mhm.
Und die hatten ein Coverstück von Mussorgsky, The Heart of Baba Yaga, aus den Bildern einer Ausstellung.
Mhm.
Und ich dachte, boah, ist das ein wahnsinnig cooles Stück.
Ja.
Und dann bin ich mal am Plattenschrank von meinem Vater gewesen, der eigentlich völlig uninteressant war für mich bis dahin. Und habe gesehen, oh, da gibt es ja tatsächlich Modis Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung in der Fassung von Ravel, aufgelegt und dachte, das ist ja Wahnsinn.
Mhm.
Das ist ja noch viel, viel geiler als das Original von Mekong Delta.
Ja, genau.
Und dann weitergestöbert und dann war so ein wirklicher Wahnsinnsmoment, dass ich da von Stravinsky Sacre du Printemps gefunden, gehört und dachte, boah,
Wahnsinn. Ja, ist auch eine Art Heavy Metal eigentlich, gell?
Auf irgendwie ja.
Progressiv Metal.
Ja, durchaus.
Ja. Ja, bei mir war ja Slayer, wie der ja schon mal erzählt, ich habe ja gelesen, im Metal Hammer stand irgendwie die härteste Platte aller Zeiten bei Rain and Blood und dachte, Musik kaufe ich. Und dann habe ich sie aufgelegt und dachte, oh Gott, das ist mir zu hart. Habe sie nie mehr gehört, über Jahre dann. Nein, das ist, glaube ich, dann doch zu viel. Und Metallica war vorbei. Jetzt bist du ja tätig, so ich liste jetzt einfach ein paar Dinge mal auf, die du so gemacht hast, da braucht man vielleicht einiges gleich noch für die nächste Frage. Also ich habe dich kennengelernt, da warst du Teil eines Duos damals, glaube ich, hauptsächlich, Patty Moon. Mhm. Und da hat Judith, die Sängerin, die Songs geschrieben auf dem Klavier und du hast sie eigentlich arrangiert.
Genau.
Und instrumentiert und programmiert und
eingespielt.
Und das wird nachher mal noch wichtig, also beim Thema Arrangieren. Das ist ja überhaupt, also unser Thema habe ich ja immer noch nicht genannt. Wir reden, es soll kein Porträt sein von Tobias Schwab, aber
Gott, fehlen bloß nicht.
Wir sprechen eigentlich über das Thema ja, Umgang mit bestehender Musik vielleicht einerseits, also Arrangieren, Umarrangieren, Covern. Unterschiedliche Ansätze und dann eben vielleicht auch dein Ansatz, dann ja wichtige ja, Referenzkünstler vielleicht auch gerade für diese Tätigkeit und dann, ja das ist glaube ich so mal, damit fangen wir mal an und dann gucken wir einfach mal, wo es uns noch hinführt. Dann bist du Teil eines Schwarzwälder Mundart Comedy Quartetts Wilde Wälder.
So ist es.
Du warst Kollaborateur von Sascha Bendix bei dessen Projekt Halbe Wahrheit.
Genau.
Und machst Theatermusik auch für Panoptikum.
Aus Freiburg.
Aus Freiburg, ja.
Oder ja, die Verantwortlichen sind aus Freiburg. Jetzt gerade sind sie unterwegs mit einer komplett europäischen Truppe. Am Wochenende waren sie in Vilnius mit Tänzerinnen, Tänzer aus, ich glaube, 12 verschiedenen europäischen Ländern.
Mhm. Da kommen wir mal nachher noch dazu. Und dann, das wird so das erste Thema sein, bist du im Theater Rigiblick in Zürich.
Genau.
Und was ihr da macht, ist seit ein paar Jahren, ihr bringt immer bestimmte Künstler und Bands auf die Theaterbühne. So, was heißt das genau? Was macht
also,
ihr da?
Also, das ist entstanden unter dem Label Tribute. Meistens dann zu einem Anlass, keine Ahnung, 80 Jahre Bob Dylan oder 80 Jahre irgendwas, wo es anfangs hauptsächlich darum ging, die Musik zu spielen mit verschiedenen Sängerinnen und Sängern, anfangs mit einer Band und darum so ein paar Geschichten zu erzählen über den Künstler, über die Songs, so ein bisschen Infotainment. Das wurde dann mit der Zeit, also als ich war zum ersten Mal dabei, da haben wir ein Tribute über Peter Gabriel gemacht. Da war es schon ein bisschen, soll man sagen, opulenter. Wir hatten Orchester dabei und Band und ich weiß gar nicht, ich glaube 4 Sängerinnen, Sänger. Was jetzt in den letzten Jahren immer stärker wurde, war, dass wir gesagt haben, oder der Theaterleiter und die Beteiligten gesagt haben, dieses reine dazu was erzählen, womöglich sogar abgelesener Text ist bisschen nicht Potenzial ausgeschöpft, was so ein Theater leisten kann. Und wer sehr innovativ war, ist da unser Schlagzeuger, der Oliver Kaiser. Als wir das erste Mal ein Beatles-Tribute gemacht haben, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Sgt. Pepper, hat er gesagt, wir können nicht einfach nur da so tun, also irgendwas runterlesen. Wir geben den Leuten, die das machen, also die was erzählen und die jetzt nicht singen, eine Art von einer Rolle. Also dass die quasi jemand spielen und als dieser jemand auch dann Geschichten erzählen, die wir sonst auch erzählt hätten, irgendwelche Anekdoten oder inhaltliche Sachen. Aber es wird halt interessanter, wenn das Ganze bisschen ins Theatralische geht, dann kann man auch witzig sein, dann kann man auch ja, es bietet einfach viele Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen aufzulockern und auch interessanter fürs Publikum zu machen.
Mhm. Ist es der Olli Kaiser, unser Olli Kaiser?
Der unser Olli Kaiser, the one and only ehemals Destruction-Schlagzeuger.
Ja, Urgestein der südbadischen Thrash-Metaler Destruction.
Der größte Beatles-Kenner, den ich überhaupt weiß.
Und riesen Ringo Starr Fanboy, muss man sagen.
Ja.
Zu Recht.
Ja.
Ein paar Künstler, die ihr da auf die Bühne gebracht habt, die
letzten Jahre? Also wir haben dann tatsächlich, weil der Oli natürlich, klar, als Beatles-Fan hat er gesagt, Sgt. Pepper, dann müssen wir im nächsten Jahr drauf, müssen wir das Weiße Album machen, dann müssen wir im nächsten Jahr drauf, müssen wir Abbey Road machen. Dann war nicht im nächsten Jahr drauf Let It Be, weil dann, das war ja eh so ein bisschen komische Geschichte, weil die eigentlich vor Abbey Road aufgenommen wurden und so weiter. Aber wir haben erst noch ein John Lennon Tribute gemacht, ein Queen Tribute, Simon & Garfunkel ist ein ganz schöner Abend.
Mhm.
Das Neueste ist ein Abend mit der Musik von Ennio Morricone, auch wieder mit Orchester. David Bowie. Und mein absoluter Lieblingsabend im Moment ist, und das ist eine neue Art, ist ein Theaterstück, Fahrenheit 451.
Mhm.
Kennt viele bestimmt.
Mhm.
Toller Science-Fiction-Roman, der, obwohl, ich glaube, 70 Jahre alt, top aktuell ist.
Mhm.
Und wir verbinden den, also es ist wirklich ein Theaterstück, und wir verbinden den mit Musik von Radiohead.
Ah ja, das habe ich gelesen auf der.
Und es funktioniert wahnsinnig gut.
Mhm. Ah ja, da können wir gleich mal noch gucken. Das ist interessant, ja. Jetzt von den, du kommst ja, hast ja gesagt, eher von der Klassik und vom Metal. Das heißt so eher mainstreamige Popstars oder mehr oder weniger mainstreamige Popstars wie jetzt Simon Garfunkel, Bowie oder so, ist jetzt vielleicht gar nicht so das, was du jetzt in deiner Jugend hoch und runter gehört
überhaupt
hast.
Überhaupt nicht. Ja. Bowie fand ich furchtbar.
Gab es da jetzt bei dieser Bearbeitung dieser Musik, dieser Künstler, der Auseinandersetzung mit dem Oeuvre irgendwelche Erkenntnisse für dich? Kannst du Künstler eher wertschätzen jetzt dadurch, die du vielleicht vorher ein bisschen vernachlässigt hast?
Ja, das ging mir bei jeder Produktion so. Also es war jetzt noch keine dabei, selbst bei den Beatles nicht, wo ich davor gesagt hätte, ich kenne die Musik in- und auswendig. Also ich war von keinem, jetzt vielleicht bei Radiohead am ehesten noch, aber sonst von niemand Fan oder teilweise auch bei David Bowie kannte ich so wenig.
Mhm.
Und es war bei allen so, wenn ich mich so intensiv damit beschäftige, auch mit Songs, heißt nicht, dass ich danach Fan bin, aber ich habe jeden Künstler, jede Künstlerin wahnsinnig zu schätzen gelernt.
Mhm.
Einfach wenn man mal guckt, also mir ging es dann so, dass ich danach immer gemerkt habe, ja, ich verstehe, warum das so ikonisch ist und warum das so ein großer Mensch ist. Es gibt manchmal auch kleine Enttäuschungen. Also beim John Lennon Tribute war ich vom Mensch und von den ganzen Geschichten drumherum fasziniert. Von der Musik, also abseits von Beatles, war ich doch ein bisschen enttäuscht.
Mhm. Ja. Also ich kenne das, ich habe das irgendwann mal entwickelt, glaube ich, so in meinen 20er, späten 20er Jahren, vielleicht ging das auch dann erst übers Internet richtig gut, dass ich mich immer gefragt habe, so warum sind bestimmte Künstler so wahnsinnig bekannt und berühmt oder werden so verehrt, also gerade ein Bowie oder auch ein Dylan natürlich, Neil Young, Beach Boys auch oder so, was hat es jetzt eigentlich mit denen auf sich? Ja. Also, und dann habe ich immer angefangen, mich wirklich zu beschäftigen, also fast zu studieren irgendwie, diese Künstler, so was kriege ich jetzt an Musik, war gar nicht so leicht vor dem Streaming-Zeitalter, so wie kann ich mir mal einen Überblick übers Oeuvre verschaffen, so gibt es eine Biografie, wie kann ich mir wirklich da mal ein Bild davon machen, warum sind die so wichtig? Und es war so ein Hobby plötzlich, wie man in bestimmten Phasen halt mit bestimmten Leuten auseinandergesetzt und habe sie, glaube ich, jetzt die meisten durch, so irgendwie für mich, wo ich sage, okay, ich kann erklären, warum die so bekannt sind und so berühmt und vielen Leuten so viel bedeuten. Und die meisten gefallen mir ja dann auch. Also deswegen steht ja, es hört ja nie auf irgendwie. Und denkst so, jetzt muss ich mir doch alles von Bowie
absorgen. Also bei Bowie zum Beispiel ging es mir so, ich fand es dann hochspannend und auch die Musik wahnsinnig interessant. Und auf ihre Art auch großartig. Aber bei Bowie war es schon immer so, dass ich seine Stimme nicht mochte. Mm. Und deshalb höre ich es mir jetzt auch nach diesem Projekt auch eigentlich nicht mehr an.
Okay. Hm. Wieso passt Radiohead zu Ray Bradbury?
Es hat einerseits so ein bisschen dieses Dystopische, mm. andererseits aber auch eine Wärme, die in dieser Geschichte ja auch mitspielt. Eine Erdigkeit, gleichzeitig aber auch was sehr Futuristisches. Also wir haben eine Band dabei, ein Streichquartett und ein großartiges, zwei junge Frauen, die haben ein Elektronik-Pop-Duo. Also eine sehr bunte Mischung, die, glaube ich, genau, also zu der Geschichte, zu Radiohead, alles irgendwie, passt alles zusammen.
Mhm. Was macht ihr da dann? Was für Songs oder ist da was?
Also ein paar Klassiker natürlich, Paranoid Android, 2 plus 2, wie sagt man, equals 5.
Mhm.
Jetzt erwischst du mich auf dem falschen
Ja, Spiel. Ist aber wahrscheinlich
also, auch speziell. Tolle
ja,
Songs.
Okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, also bei Radiohead denke ich auch immer, wenn die in Serien, in Filmen sind sie immer, glaube ich, außer bei ja, Romeo und Juliet damals ist es Exit for a Film, glaube ich. Ja, das ist ja auch toll. Also, mir fallen gerade zwei Serien ein, wo diese Lieder eingesetzt werden. Und zwar auch genau in so einem Zusammenhang, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Also wirklich Momente des absoluten Entsetzens eigentlich. Ja. Also so oder so ein unterschwelliges Entsetzen. Jetzt kein offensichtlicher Schockmoment, aber so ein, wo sich was reinschleicht in eine Szenerie, wo man das Gefühl hat, so um Gottes Willen, was passiert denn jetzt hier? Und dieses um Gottes Willen wird eigentlich mehr durchs Lied erzeugt als durch die Bilder. Also das ist schon eine großartige Musik für in Kombination mit Bildern. Absolut. Das läuft sowieso ja immer der Film ab, finde ich, wenn man Radiohead hört. Ich finde es fast zu anstrengend, deswegen höre ich es arg selten, weil irgendwie der Kopf immer angeht und es einen irgendwo hinführt, wo man vielleicht gar nicht hin will unbedingt. Wer fehlt denn noch in der Liste? Wer wäre jetzt noch so ein Wunschkandidat für dich persönlich? Wer in den nächsten Jahren noch da?
Also wir haben schon lange so ein bisschen am gern einen Hardrock-Abend zu machen, weil wir in der Band sind, also Olli, Benjamin Heusch, Gerhard Gersli, wir sind so die Stammband. Witzigerweise alles Leute hier aus dem südbadischen Raum, nicht aus Zürich. Unsere Wurzeln sind schon so die eher härtere Rockmusik oder Blues. Wobei da wäre es auch spannend, es auf eine ganz andere Art zu machen, also nicht als Hardrock-Band, für das kleine Theater wäre es eh viel zu laut, sondern zu sagen, nee, wir machen komplett andere Arrangements draus, wäre dann auch wieder bei unserem Thema. Ja. Was ich eigentlich spannend fände, aber was man, glaube ich, nicht überzeugend rüberbringen kann, wäre Michael Jackson. Weil es ist auch eine Musik oder ein Künstler, den ich überhaupt nicht höre, aber wo ich das Gefühl habe, wenn ich da was draus machen müsste oder dürfte, das wäre auch sehr spannend.
Mhm.
Der ist mir schon öfter mal durch den Kopf gegeistert, wo ich dachte, ja, das wäre spannend. Aber das ist natürlich, wie will man das auf die Bühne bringen? Wer soll das singen? Wer soll das tanzen?
Ja, das ist, also das ist sowas, was dann in so eine komplett andere Richtung gehen müsste wahrscheinlich. Und dann, also das ist ja eh, ich würde gerne noch eine Frage stellen, aber da landet man natürlich eh gleich, wie covert man irgendwie so bekannte Sachen oder wie setzt man die überhaupt um? Befriedigend. Aber erst noch eine Frage zu den Beatles. Du bist ja schon auch so, Beatles sind ja schon auch wichtig gewesen immer, oder?
Nee. Also vor dem Regieblick, vor Uli Kaiser nicht. Er hat mir irgendwann mal CDs gebrannt und mir gesagt, das war sein, wie soll man sagen, das absolute Erweckungserlebnis, als er mal alle Beatles-Songs chronologisch hintereinander, also wirklich, wann sie aufgenommen wurden. Und da hatte man mal so, glaube ich, 10 CDs gebrannt, wo wirklich alle Songs hintereinander waren. Und es war dann so das erste Mal, wo ich dachte, boah, Uli, der so einen wahnsinnigen musikalischen Hintergrund hat, ja auch von Metal bis Musikwissenschaft studiert, über Schumann, also mit ihm kann man genauso gut über Stravinsky reden wie über Slayer. Und von ihm sozusagen empfohlen zu kriegen, so, hey, hör dir das an und beschäftig dich dann mal damit. Das war so mein Ding.
Mhm. Okay, ah ja, dann hat sie die Frage fast schon erübrigt, aber gab es jetzt für dich, im Nachhinein kannst du bei den Beatles auch nachvollziehen, warum die Beatles sind oder warum die wahrscheinlich das Urgestein überhaupt aller Popmusik sind.
Und absolut, dann, absolut. Ich glaube, also das ging mir bei der Arbeit damit so, ich glaube, so ein Glücksfall wie bei den Beatles hat es nie mehr und wird es vielleicht auch nie mehr geben. So eine, diese Kombination von den zwei Stimmen, von wie die Songs schreiben, wie Ringo Starr dazu seine Kartoffelsack-Filz drüber spielt, wie George Harrison da noch reinpasst. Also es ist so eine glückliche Fügung, wie das da alles zusammenpasst, vom Sound, von der Konzeption, wie dann auch der George Martin, was er aus ihnen gemacht hat oder wie das noch zusammengepasst hat. Also das ist einfach ein kompletter Glücksfall.
Ja. Also was man wenn man sich mit 60er Jahren beschäftigt, sehen kann, ist, wie im Zeitraffer eigentlich ja Popmusik erfunden wird und jedes Jahr mit jedem Beatles-Album eigentlich ein Quantensprung stattfindet. Ja. Und die anderen Bands nachziehen, teilweise dann vielleicht sogar wieder was vorlegen, ja, dann der Einfluss von Bob Dylan textlich auf die Beatles, die übernehmen das wieder, plötzlich werden die Texte weniger albern, persönlicher, ernster, dann die Birds vielleicht irgendwie zur Rubber Soul Zeit und die Beach Boys vor allem, dieser kurze Konkurrenzkampf, wo Brian Wilson ja irgendwie bei Rubber Soul, glaube ich, an den Rand, Straßenrand fahren musste, weil er es nicht mehr ausgehalten hat und das dann übertreffen wollte und Pet Sounds gemacht hat und die Beatles halt dann Sgt. Pepper ihm um die Ohren gehauen haben. So. Dem hat er ja nichts mehr entgegenzusetzen gehabt. Das Smile, was er versucht hat, ist er dann gescheitert eigentlich. Das ist total interessant und faszinierend und sowas ist ja, glaube ich, eh nicht mehr möglich. Also, dass sich Popmusik nochmal so fundamental weiterentwickelt.
Es war ja auch eine Zeit, wo nicht nur musikalisch so viel passiert ist, sondern dann auch technisch. Also, weil die im Studio dann Sachen ausprobiert haben, die waren laut EMI verboten, dass man Mikrofon-Vorverstärker übersteuert. Es gab eine maximale Einstellung und die haben gesagt, so, hey, komm, lass mal eins drüber noch oder vielleicht zwei drüber und es fängt an zu verzerren und dann denkst du, wow, Wahnsinn.
Ja.
Es gibt ja heute nicht mehr diesen Moment, dass man denkt, so, wow, ich mache was noch nie jemand gemacht hat.
Hast du was entdeckt in letzter Zeit, wo du das Gefühl hattest, so, das ist jetzt irgendwie nochmal innerhalb von Popmusik oder auch Metal, Populärmusik-Kontext, so, wo Leute nochmal wirklich einen Schritt weitergehen? Oder?
Also populär kann man wahrscheinlich nicht sagen, weil mich interessiert schon oft extreme Musik, aber es gab in den letzten Jahren ein paar Bands, wo ich wirklich sehr fasziniert war. Sun ist eine Band.
2N.
Mit 2N, ja, ja. Genau. Nennen sich, glaube ich, ihre Musik transzendentalen Black Metal. Drone Black Metal. Die habe ich auch mal live gesehen und es war ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Oder eine ganz junge Band habe ich vor 3-4 Jahren mal entdeckt. Black Midi. 18-, 19-Jährige, die so ein Mischmasch aus, man hört ein bisschen Radiohead, man hört ein bisschen Captain Beefheart, man hört Punk und aber alles auf so eine erfrischende Art, wo man merkt, die haben das irgendwie mit Feuer im Blut und nicht, weil sie denken, oh, ich habe die Platten jetzt schon 20 Jahre gehört und will jetzt auch mal sowas machen. Also es gibt schon immer wieder mal so Sachen. Liturgy ist auch eine sehr spannende Band, allerdings auch sehr extrem.
Ja, das hast du mir mal geschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe und dann habe ich da aber irgendwo gelandet bei Spotify, wo ich gedacht habe, das kann es unmöglich sein. Es war vollkommen grotesk. Ich habe dann die richtigen noch gefunden. Aber es gibt noch eine zweite Band, die so heißt. Aber da müssen wir, machen wir ein paar Sachen in die Playlist zu der Folge auch noch. Und dann müssen wir da die richtigen nehmen, auf jeden Fall. Mit den anderen hat keinen Wert. wenn wir jetzt so beim Covern mal landen, ein Thema, mit dem habe ich mit dem Kollegen Schröder unlängst auch in der Folge, als er hier zu Gast war, davon gehabt, der ja außerstande ist, irgendwas 1:1 zu covern, was auch immer, der wusste gar nicht, was 1:1 eigentlich ganz genau sein soll. Aber jetzt, wenn ihr jetzt da so Künstler auf die Theaterbühne bringt, bei Bowie zum Beispiel oder Beatles, gab es da jetzt Momente, wo du gesagt hast, wir bringen das Lied jetzt einfach so, wie es die Leute kennen?
Ja, oder, gibt's schon. Ja. Also es gibt manche ikonische Sachen, wenn man dann auch die Besetzung hat. Also bei Sgt. Pepper hatten wir auch ein Orchester dabei. Und wenn man dann sozusagen wirklich alles hat, was auf dem Original drauf war, und man sagen kann, hey, jetzt machen wir es halt auch mit Harfe, mit She's Leaving Home zum Beispiel, dann macht man das 1:1. Es gibt manchmal Songs, wo ich denke, oder andersrum gesagt, in so einem Abend ist es auch immer gut, wenn man was hat, was so 1:1 funktioniert und wo man es dann auch so einfach stehen lässt. Ich glaube, man könnte es genauso gut auch anders machen. Und es gibt dann andere Songs, da mache ich was, wo dann die Leute erstmal sagen, was, echt so? Nee, auf gar keinen Fall. Mm. Und man dann aber später merkt, ja doch, es funktioniert auch. Mm.
Dieses 1:1 ist natürlich ein Risiko, gerade bei so bekannten Sachen auch, weil die Leute natürlich vergleichen und dann, ja, man muss es dann natürlich auch singen können, ja, vor allem am Sänger. Ja. Da trennt sich's ja vielleicht ein bisschen, aber ja. Habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Also da sind wir natürlich in der glücklichen Lage, dass wirklich großartige Sängerinnen und Sänger, und wir haben einen, Lukas Langnegger, wo ich den zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, das ist ja John Lennon. Und dann habe ich ihn bei Bowie gehört und dachte so, das ist ja David Bowie. Und dann habe ich ihn, also er hat so eine Wahnsinnsstimme, dass er das einfach auch 1:1 wirklich verkörpern kann.
Ja. Auf Platte sind wir unlängst mal in unserer WhatsApp-Gruppe übereingekommen, ist dieses 1:1 eher Quatsch. Wir hatten einen interessanten Austausch eigentlich über das Thema Covern anlässlich der neuen Ghost-EP, die ja dann Phantom of the Opera 1:1 gecovert haben. Wobei ich dann irgendwann in Minute 4 oder so in dem Lied gedacht habe, so allein durch die Stimme wird es irgendwann auch ein Ghost-Lied wieder, aber sie haben es schon arg 1:1. Und da war ja vor allem, ich erinnere mich eben, jeder hat dann so seine Meinung dazu kundgetan. Deins war ja relativ vernichtend, kommerzielles Kalkül eben und eigentlich total unnötig auf Platte. Ja. Live okay, auf Platte kompletter Wahnsinn. Ja. Oder unnötiger Quatsch und wahrscheinlich irgendwie. Und es stimmt ja wahrscheinlich auch. Also was soll das? Wer braucht jetzt, außer dass man jetzt sagt, so eine jetzt populäre Band bringt einfach ein Lied von vor 30 Jahren für eine neue Generation irgendwie, macht es nochmal populär. Dann ist es ja vielleicht wieder okay.
Ja, aber selbst da, also solange kein eigener künstlerischer oder so ein winziger künstlerischer eigener Funke dahinter steckt, dass man sagt, oh, das Lied war im Original eigentlich super, aber leider schlecht aufgenommen oder entspricht nicht mehr dem heutigen Sound, lass uns das nochmal richtig aufnehmen. Und dann ist auch wieder was, ein winziger Funke, wo ich sage, okay, dann ist vielleicht gerechtfertigt.
Ansonsten, ja, schwierig, aber man braucht richtig gute Leute und auf Platte wahrscheinlich eher nicht. Das Zweite, was ich mir überlegt habe, die zweite Herangehensweise beim Covern ist, man wechselt das Genre, das Musikalische, oder man wechselt den Stil. Das heißt, man macht jetzt irgendwie aus einem Metal-Lied irgendwie ein Folk-Lied oder ein Reggae oder was weiß ich, irgendwie so, oder ein Punk-Lied aus einem Pop-Song oder so. Das wird ja sehr gern gemacht und funktioniert oft. Man kann oft auch daran erkennen, wie gut das Lied wirklich ist, wenn es in unterschiedlichen Genres funktioniert. Genau. Ich erinnere mich, dass du mal eine schöne Metal-Variation aufgenommen hast von verschiedenen Metal-Songs als Country und
Folk-Songs.
Ach ja,
richtig, ja, stimmt, vergessen.
Ja. Also das ist auch was Tobias macht. Er macht es so dann für 5 bis 10 Leute, die das dann hören.
Ja,
und
oder nur für mich.
Oder nur für dich. Also echt auch vielleicht eine Frage, auf die wir nachher nochmal kommen, wieso man überhaupt selber Musik macht. Ich fand das Wahnsinn, ja. Also so tolle Ideen und so tolle neue Versionen von bekannten, mehr oder weniger bekannten Metal-Songs für ein ganz exklusives Publikum aber nur. Und so eine Wahnsinnsarbeit und so viele Stunden und letztlich ja wahrscheinlich einfach nur für dich.
Ja, so viel Spaß vor allem. Nicht ja. Wahnsinnsarbeit, so viel Spaß. Ja,
unglaublich. Das Schönste auf dieser Aufnahme gibt es wahrscheinlich nicht auf Spotify, oder? Nee. Ist das Schlaflied? Oder ist gut, wie heißt es, Schlaflied?
Ah, ja, ja. Das ist so ein Grenzfall schon fast. Mhm. Also den spielen wir auch mit Wilde Wälder. Und ich habe den aber tatsächlich als Wilde Wälder-Song auch bei der GEMA angemeldet, weil es hat mit dem Original so wenig noch zu tun. Wir machen manchmal so das Quiz, ob es die Leute kennen. Am Text, wir haben den Text fast 1:1 übersetzt. Das ist Enter Sandman von Metallica.
Aber ins Alemannische
übersetzt. Ins Alemannische übersetzt. Und es ist wirklich ein schönes Schlaflied, wenn man es. Also es braucht nicht viel, um es zu drehen. Und musikalisch ist so viel verändert. Also es ist in Dur und es kommt so ganz ansatzweise nur das Riff. Also dass man wirklich sagen kann, es ist wie ein neues Lied geworden.
Ja, das stimmt, ja, das passt nicht ganz so in diese Reihe. Aber sonst dieser Genrewechsel, macht ihr sowas dann auch da im Theater?
Also, ja, teilweise auch, vielleicht nicht so extrem. Also dass ich Lieder dann verändere, das kommt eigentlich schon immer vor. Und dann auch mal aus einem, ich weiß noch, bei Sgt. Pepper war es, glaube ich, bei Fixing a Hole, wo ich auch mehr so Richtung Reggae gegangen bin. Ich dachte, das könnte passen und es hat dann auch wirklich auch gepasst.
Ja, das war jetzt was ich vorhin, als du Michael Jackson gesagt hast, wo ich dachte, das wäre halt so mein Ansatz, glaube ich, bei Michael Jackson, dass man sagt, so, das kriegt man jetzt in diesen Arrangements ja mit einer Band wahrscheinlich sowieso nicht auf die Bühne irgendwie. Man kann es nur
in unterschiedliche viel Genres viel erdiger, könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, die Songs würden es hergeben, dass man es auch mit Akustikgitarre und Klavier und Streichquartett oder so spielt.
Ja, und dann macht ihr das bei den Wäldern ja eigentlich auch, dass ihr die Lieder, ja, müsst ihr zwangsläufig anders spielen, Battery von Metallica oder so, dann eben in Akustikversionen und bei euch ja dann auch immer noch den Text eben ins süddeutsche Idiom. Und dann gibt es ja eigentlich noch einen dritten Ansatz, nämlich man macht aus diesem Lied wirklich was Neues, was Eigenes. Genau. Da gibt es ja in der Popgeschichte ein paar sehr, sehr schöne Beispiele, wo die Coverversionen vielleicht fast besser sind als das Original ganz oft. Also diese ganzen Manfred Mann-Sachen von Bob Dylan beispielsweise. Oder von Bruce Springsteen auch, wo man, ich noch wusste, wie ich immer gedacht habe, ach, das ist alles gar nicht von Manfred Mann und dann das Originale gehört habe und gedacht habe, was soll denn der Quatsch? Selbst als großer Springsteen-Fan, wo sie sagen, die Version von For You von Manfred Mann würde ich immer vorziehen, der Springsteen-Version. Oder natürlich, Hurt von Johnny Cash.
Ganz genau.
Der ja quasi die Seele aus diesem Lied raus destilliert hat, muss man sagen.
Ja, ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe das Lied wirklich zum ersten Mal von Johnny Cash gehört. Das ist ein Lied, wenn ich es höre, ich muss jedes Mal blähren.
Ja.
Also war völlig hin und weg und dachte, jetzt muss ich mal das Original anhören, Nine Inch Nails. Und war auch fasziniert vom Original, aber es hat so ein paar Änderungen drin, wo ich nicht sagen könnte, das eine ist besser als das andere, aber es sind beides so eigenständige Songs.
Nine Inch Nails bringt dich halt nicht zum Heulen, glaube ich. Da ist immer was Kaltes drin, da ist immer eine Distanz drin.
Was natürlich zu dem Text super. Wahnsinnig passt. Ja, also es sind beides wie perfekte Versionen, perfekte Arrangements, nur von unterschiedlichen Künstlern.
Ja, Johnny Cash hat ja von einigen Künstlern eigentlich Songs nochmal veredelt durch seine Coverversion oder so. Ja, ich würde wirklich sagen, die Essenz von den Liedern nochmal rausgeholt. Und das ist was du ja, glaube ich, auch kennst, oder? Dass man sagt, man nimmt jetzt ein Lied, das Schlaflied wäre vielleicht ja auch eins davon, und macht irgendwie was Eigenes draus.
Das ist eigentlich,
macht sich's zu eigen
fast. Das ist eigentlich das, was mich auch an der Arbeit da im Regieblick immer interessiert. Und also meine Herangehensweise ist ja vielleicht so auch ganz spannend. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Beatles-Song arrangiere und weiß, ich habe die und die Besetzung, meistens gehe ich hin und höre mir 20 verschiedene Coverversionen an. kann man ja heutzutage ganz einfach, Spotify gibt man es ein, oder auch YouTube, irgendwelche auch schlechte Coverversionen, und kriegt dann über diese vielen verschiedenen Versionen irgendwie mit, entweder gefällt mir was oder mir gefällt was nicht, und dann finde ich so, nee, aber dass man den Teil verändert, und darüber kriege ich so mit, was ist denn jetzt eigentlich die Essenz von dem Song? Was will ich unbedingt drin haben? Was ist für mich das Wichtige? Was darf man auf keinen Fall verändern? Und durch die vielen verschiedenen Versionen kriege ich dann auch so, wo ich denke so, nee, das würde ich jetzt auf keinen Fall so machen. Ich würde es gern, ich höre jetzt was ganz anderes in einer anderen Richtung was machen. Also es ist wie eine Inspiration, die entweder auf einer gleichen Wellenlänge oder wo ich komplett ins Gegenteil oder in was ganz anderes, weil ich denke, das darf man mit dem Song so nicht machen.
Fällt ein Beispiel ein, gerade, wo du gesagt hast, da gibt es ein, also das muss in diesem Song drin bleiben oder genau darum geht es für dich eigentlich und das muss auf jeden Fall stehen bleiben.
Oh, jetzt fällt natürlich kein Beispiel.
Ja, das ist ja schwierig wahrscheinlich, aus denen viele Sachen. So,
nee, also. Wenn ich jetzt meine Noten vor mir hätte, dann vielleicht, ja.
Okay, ja. Und spielt der Text dann da eine Rolle dabei?
Auch für so Entscheidungen? Auch, absolut. Also das war zum Beispiel auch spannend bei, wir haben ein Woodstock Tribute, vorhin auch vergessen, auch ein sehr schöner Abend. Da haben wir von Credence Clearwater Revival Bad Moon Rising gemacht. Und ich dachte dann, also den Song so vom Hören kannte ich irgendwie. Und dann habe ich aber das erste Mal den Text gelesen und dachte, das ist, um Gottes Willen, ist ja Apokalypse, was da geht. Und das mit diesem Happy-Song. Und da dachte ich, was passiert denn, wenn man den wirklich Apokalypse spielt? Also auch Harmonien verändert und ganz andere. Und das war dann, also ich hätte es gern ganz durchgehalten. Es war dann so ein Moment, wo dann der Theaterleiter gesagt hat, weiß nicht, es ist toll, aber die Leute, ob die das so verstehen. Und wir switchen dann irgendwann in dem Song von dem Apokalyptischen aufs Original, wo dann aber auch für die Leute spannend ist, weil sie davor mitkriegen, hey, Bad Moon Rising und es kommt Unwetter, es kommt Unheil. Hat man, wenn man den Song nur so beiläufig hört, kriegt man das nicht mit über die Musik.
Also das ist, finde ich, ein gutes, schön, dass du das nennst, weil die sowieso treibt mich auch schon länger um. Ich glaube, es gibt wenig Lieder, wo ich Musik und Text so wenig zueinander passend finde. Und zwar auch, ich kann auch keine Ironie erkennen oder irgend so ein kontrapunktisches irgendwie Ding, wo man sagt, so das ist jetzt, auch, hat wieder was. Ich finde es nur total beknackt, weil der Text ist eigentlich großartig, finde ich. Und die Musik ist total albern. Und es gibt eine Version, die ich gehört habe mal live und die mich total fasziniert hat, von die heißen 16 Horsepower. Aha. Es ist so eine, sie haben sich haben es Gothic Country genannt, also sehr molllastiger, düsterer Country Rock aus den 90er Jahren mit so einem Alternative Touch. Und die haben das Lied einfach komplett in Moll gespielt einfach. Es sind ja nur Dur-Akkorde in dem Song und die haben jeden Akkord gelassen, aber einen Mollakkord draus gemacht. Und dann kriegt das Lied plötzlich genau diese Stimmung. Und trotzdem erkennt man es und trotzdem ist es nicht so weit weg und fand die Version total überzeugend und würde die immer vorziehen. Aber eure würde ich auch mal gerne. Gibt es Aufnahmen
davon? Nee, ich glaube, ich habe davon ein Demo mal gemacht. Das könnte ich dir schicken, aber das kann man nicht wirklich.
Und gab es also Beispiele, wo vielleicht sogar auch das, wie jetzt John Lennon oder so, das Leben, die Person, der Typ dich noch inspiriert haben zu einer Coverversion oder zu einer.
Nee, das nicht wirklich. Also ich glaube, dafür müsste ich mich dann, damit das passiert, müsste man sich, glaube ich, noch viel, viel mehr mit der Person wirklich beschäftigen. Und das ist dann auch, ich glaube, da wird es dann auch schwierig. Was man woher, aus welchen Quellen kriegt und also so wirklich ein Bild von einem Menschen ist ja immer auch schwierig zu kriegen, auch vom Künstler, gerade bei Lennon zum Beispiel, weil auch hat man auch viel Diskussion, was erzählt man da, was zeigt man.
Extrem ambivalenter Typ, auch mit absolut. Unangenehmen Facetten auch.
Total. Ja. Und es hat, also das war zum Beispiel was in unsere Dramaturgie von dem Abend nicht so gut reingepasst hat, die negativen Facetten. deshalb sind die da ein bisschen untergegangen, wo der Olli aber auch zum Beispiel auch sehr traurig drüber war, weil er immer sagt, hey, Len war ein Wahnsinnstyp, aber auch ein wahnsinnig schwieriger Typ, ja, teilweise.
Ja. Im Grunde ist es ja auch schon fließend jetzt zum Thema, zum eigentlichen Thema dieser Folge, des Arrangieren von Songs. Fangen wir mal ganz unten an. Arrangieren, wir fangen mal anders an. Also ich habe das Gefühl gehabt immer, wenn man jetzt anfängt, ein Instrument zu spielen, seine ersten Songs zu schreiben, man hat dann vielleicht die erste Band und man macht die ersten eigenen Lieder, so richtig, was der Begriff Arrangieren eigentlich meint, kapiert man nicht so richtig als 17-Jähriger irgendwie. Man spielt halt, gerade wenn man jetzt Rockmusik macht, man spielt halt so typische Sachen und dann spielen die anderen typische Sachen dazu und dann hofft man, dann singt der Sänger irgendeine Melodie und hat einen Text und dann hofft man, dass halt da irgendwie irgendwas hängen bleibt oder so. Da überlegt man vielleicht relativ wenig noch so, vielleicht, die eine Gitarre spielt da mal ein Solo und da mal, ne, aber ansonsten, ja, Bass guckt halt, dass er die Grundtöne spielt, mehr oder weniger, und variiert die ein bisschen, aber das war's dann wahrscheinlich. Und ich habe das Gefühl, dass auch viele so Nachwuchsbands sich auch erstmal da dranhängen an so relativ überschaubare Genres, wo man sagt, das spielt man halt das und das und dann spielen alle mehr oder weniger das Gleiche. Aber was jetzt so ein Arrangeur jetzt machen würde aus so einem Song oder was Arrangieren eigentlich wirklich heißt, das ist ja dann echt nochmal was anderes und das muss man ja echt auch lernen und eigentlich braucht man auch jemanden als junger Musiker, der einem das mal erklärt. So von allein kommt man vielleicht gar nicht drauf oder man ist halt besonders und studiert jetzt wirklich Bands und Aufnahmen und wie irgendwas wirklich funktioniert. Wie würdest du jetzt definieren oder beschreiben, was der Begriff Arrangieren eigentlich ganz genau heißt, auch vielleicht in Kombination oder im Gegensatz vom Komponieren erstmal?
Also Arrangieren, würde ich sagen, ist eine... Es gibt verschiedene Arten zu arrangieren. Der grundsätzliche Nenner ist vielleicht ein sinnvolles Zusammenspiel von Instrumenten nach bestimmten Regeln oder Geschmacksvorstellungen.
Ja.
Wo man, glaube ich, wirklich fast jedes Arrangement damit definieren könnte. Also, dass man sagt, ich habe hier drei Akkorde oder wie du sagst, in der Band spielt man zusammen. Arrangement fängt vielleicht dann an, wenn man sagt, du spielst doch beim Solo immer diese Linie, das wäre doch schön, wenn ich die im Keyboard zum Beispiel auch mal aufnehme oder wenn ich die mitspiele. Dann ist es nicht mehr nur ein einfaches gemeinsames Musizieren, sondern dann ist es ein Interagieren ein absichtsvolles Interagieren.
Ja.
So würde ich den kleinsten Nenner von Arrangement nennen.
Also ich glaube, spannend und worüber wir gleich noch sprechen, ist dieses Thema Geschmack, was du gerade gesagt hast, also man arrangiert irgendwas so, dass es vielleicht geschmackvoller oder besser klingt noch, aber das andere, das erste Substantiv, was du verwendet hast, nach bestimmten Regeln, was zum Beispiel ja auch kaum jemand weiß, ohne dass er sich so richtig beschäftigt damit, sind also so vielleicht so physikalische Dimensionen, ja, genau. von Überschneidungen und wie sich Dinge vielleicht auch auslöschen oder wie man sich gegenseitig was wegnimmt. Kann man das so kurz und knapp beschreiben, so ein paar Dinge, auf die man achten sollte, so vielleicht auch als Anfänger, als Band, so was nicht passieren sollte möglichst?
Also ich glaube, da ist es auch die Schnittmenge zum Produzieren auch wieder sehr groß, weil es da einfach bestimmte Sachen gibt, wenn es zum Beispiel jetzt eine Metalband mit tiefen Gitarren, wenn alle irgendwie im tiefen Register rummumpfen, dann ist klar, dass der ganze Song irgendwie mumpfig wird, also Kontraste schaffen, und das ist das, was wenn man eine Platte produziert, auch gucken muss, wie kriege ich da sozusagen ein dreidimensionales Bild hin und nicht jeder spielt irgendwie sein Ding und sind alle auf einer gleichen Frequenzebene oder solche Sachen.
Ja, genau, aber das dauert auch lang, bis einem das mal jemand erklärt.
Ich glaube, es hat mit Hören vor allem zu tun. Also wenn ich immer Also wenn mich Leute fragen, ich würde auch gerne meine Songs oder in meiner Band mehr arrangieren oder interessanter arrangieren, wie kann ich denn das lernen? Das sage ich immer, hören. Hör so viel verschiedenartige Musik, wie es nur geht. Mhm. Weil gerade durch die Kontraste, also durch die verschiedene Stile auch hören, ich glaube, das ist der Königsweg, weil man dann dadurch merkt, okay, in der Musik sind zwar jetzt die Harmonien gleich, aber es funktioniert, da macht der Bass ja plötzlich was ganz anderes. Mhm. Und man kriegt so Ideen, man kriegt mit, wie verschiedene Stile auch funktionieren.
Mhm.
Und das, also ich weiß nicht, ob man es studieren kann, wüsste ich jetzt nicht, oder nachlesen kann.
Mhm.
Ich glaube, das bringt nicht viel. Man muss hören und dann versuchen, selber was zu machen und dann Fehler machen und die eigenen Sachen hören und dann mit der Zeit wird es besser.
Und das Zweite ist dann eben, ja, Geschmack so. Also und da ist, glaube ich, so dein Motto oder dein Approach, so wie ich dich kennengelernt habe, erstmal eher weniger als mehr. Also es gibt ja so, sagen wir, zwei Pole vielleicht. Also man guckt immer, man speckt mal ab, man nimmt mal raus, man sorgt für Luft, vielleicht für Pausen auch, bevor man eben alles zuknallt und zu dynamisch und zu wild wird. Also ich würde jetzt mal sagen, so prinzipiell irgendwo wäre Rick Rubin jetzt so ein Arrangeur für das Minimalistische, für das eher rausnehmen, eher mal nur das Allernötigste dalassen und dann gucken, ob es überhaupt noch was braucht.
Mhm.
Und jetzt Queen oder so wäre jetzt vielleicht am anderen Ende des Spektrums.
Yeah.
So erstmal 40 Spuren voll knallen mit so viel Doppelungen und Mehrstimmigkeit wie irgendwie möglich. Und dann gucken wir mal, ob es reicht oder ob noch mehr dazu muss. So, deins wäre jetzt, glaube ich, so eher der Rick Rubin-Ansatz. Stimmt es so? Kann man das so sagen?
Ich bin gerade am Überlegen, ich weiß gar nicht, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt auch zum Beispiel für ein Panoptikum was selber komponiere, bei mir sind auch oft diese 40 Spuren.
Wobei Panoptikum ist natürlich großes Theater, Open-Air-Theater mit Tanz, mit Schauspiel. Das ist
aber
sind große Bühnen. Also das verlangt so ein bisschen nach groß,
nee, glaube ich, okay. Gar nicht unbedingt. Mhm. Also, weil das Spannende ist ja auch gerade große Bühne oder großer Platz und irgendwie 1000 Menschen und du hast nur ein Klavier als Sound, ist genauso bombastisch wie 40 Spuren mit, keine Ahnung, Synthesizer, 30 Gitarren und Orchester noch dabei.
Mhm.
Also das kann man gar nicht so sagen. Und ich glaube, ich habe beides bisschen. Also manchmal denke ich, ich wäre gern minimalistischer.
Mhm.
Aber vielleicht bin ich es manchmal auch trotzdem.
Also zumindest, ja, also auf der Bühne, wie ich dich erlebt habe, zumindest auch in den, was du beisteuerst, auch als Mitmusiker beispielsweise, oder auch das, was du bei Patty Moon gemacht hast. Ich glaube, es geht schon immer drum, oder vielleicht kann man es so beschreiben, du guckst halt, was braucht der Song.
Ja.
Also es darf natürlich nicht um den Arrangeur selber gehen irgendwie, dass der sich jetzt da über alle Maßen irgendwie durch besonderen Aktionismus irgendwie vielleicht hervortut. Also was braucht der Song? Der Song steht im Mittelpunkt. Und wenn du das Gefühl hast, der braucht eher wenig, dann ist es wenig. Aber es kann nicht prinzipiell darum gehen, immer alle Register zu ziehen.
Ja. Das
vielleicht also, kann man es so sagen.
Gefrickel mag ich nicht. Und Fusion finde ich ganz furchtbar.
Jetzt gibt's Vorbilder oder gibt's ich weiß nicht, gibt es Arrangeure, gibt es mal eh niemanden mit Namen oder so, aber gibt es jetzt irgendwas, woran du dich vielleicht orientierst, worauf du immer wieder auch zurückkehrst als Inspiration oder wirklich auch nochmal als Quelle, wie machen die das nochmal? Gibt es Bands, Künstler, Projekte oder auch Komponisten vielleicht, wo du das Gefühl hast, so, das ist eigentlich dein Ding?
Ich glaube, das wechselt ständig. Also Vorbilder oder so, wie soll man sagen, Fixsterne gibt es in dem Sinne nicht, aber Rick Rubin, den du jetzt schon ein paar Mal genannt hast, finde ich natürlich großartig, was der mit Bands, mit Songs macht. George Martin, was er aus Beatles oder mit Beatles gemacht hat, das ist auch. Und da finde ich es auch eine spannende Frage, wo fängt eine Produktion an und was ist Arrangement und auch zum Beispiel fände ich eine wahnsinnig spannende Frage, wie wären Beatles geworden, wenn es George Martin nicht gegeben hätte?
Es gibt doch Beatles-Lieder, es gibt wahrscheinlich eine Reihe von Beatles-Liedern, die würden nicht funktionieren ohne George Martin, oder da wäre nicht viel.
Also sie würden schon funktionieren, aber sie wären vielleicht nicht so ikonisch geworden.
Ja.
Also wie zum Beispiel diese Harfe bei She's Leaving Home, ja. Oder was er da mit den ganzen klassischen Musikern dazu gemacht hat. Auch wieder so ein Ding, es war eigentlich einfach diese glückliche Fügung, dass er verstanden hat, glaube ich, was die Beatles wollten, und sie ihm vertraut haben, was er macht, das passt zu uns. Und ich glaube, bei Rick Rubin ist es genau dasselbe, dass er immer guckt, als erstes mal hört, was will denn der Künstler oder was kann der Künstler und was hat der für eine Farbe, was hat der für eine Stimme, was sind das für Songs, und was trage ich dazu bei?
Also ich glaube, von Rick Rubin, was man weiß, ist, der liegt ja auch erstmal stundenlang nur auf dem Sofa und hört sich an, was die spielen, live bei ihm im Studio, und reagiert halt dann, also der guckt erstmal, was die bringen, und macht eigentlich relativ wenig dazu. Also Rick Rubin ist, glaube ich, ein echt ein anderer. Mir ist kein Beispiel bekannt, wo der jetzt ein Lied so produziert hat, das eben noch viel, viel, viel mehr dazu kam, als was die Band wahrscheinlich ursprünglich schon hatte. Also dass er noch ein Orchester oder arrangiert, das gibt es, glaube ich, nicht bei ihm.
Wobei ich weiß jetzt zum Beispiel, also da weiß ich es einfach nicht, bei den Johnny Cash Sachen, die Instrumentation, weißt du das vielleicht?
Ganz wenig.
Kam die von ihm, dass er gesagt hat, jetzt machen wir da noch ein Mellotron dazu, oder
ja,
jetzt
kommt da das Klavier? Also es war die Tom Petty Band war ja noch dabei. Mhm. Bei der ersten von 94 American Recordings ist ja nur Johnny Cash und Stimme und Gitarre, und dann kommen die Heartbreakers dazu. Das heißt, da ist Mike Campbell ist, glaube ich, der Arrangeur hauptsächlich bei Tom Petty gewesen, und den Heartbreakers, ich glaube, der war noch ziemlich entscheidend als so Ideengeber, wer was wo spielt. Wahrscheinlich kommt das meiste sogar eher von dem. Ja. Es gibt ja diese These, ein gutes Lied funktioniert immer, auch am Lagerfeuer.
Absolut.
So. Ah, stimmt es?
Ja, also gut, ich weiß jetzt nicht, ob von meinen, was ich vorhin genannt habe, diese Extrem-Metal-Bands, ein Lied von Sun würde nicht am Lagerfeuer funktionieren, weil die halt Gitarrenakkorde haben, die 5 Minuten in der Hütte stehen, aber halt nur, wenn die Gitarrenverstärker auch dementsprechend aufgerissen sind.
Ja, ich weiß eben nicht. Ich mag jetzt zum Beispiel Queen auch, und ich weiß nicht, ob jedes Queen-Lied am Lagerfeuer funktioniert. Ich finde ja viele Musik, ich mag das ja auch, wenn es ein bisschen drüber ist und wenn sie irgendwie, wenn nochmal was dazukommt, und ich mag eigentlich auch, ich mag, wenn noch eine, vielleicht Background-Sängerinnen und noch ein Bläsersatz dabei oder so, und oftmals ist das halt dann aber auch, was das Lied ausmacht, und dann jetzt eben nur mit einer Akustikgitarre. Hat auch Soul-Musik oder so, wo es nochmal so viel ums Arrangement dann eben auch geht und die Stimmung. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, irgendein Otis Redding-Lied oder so, noch mit der Akustikgitarre, wird auch reichen.
Ich glaube schon, das funktioniert. Ja. Auch Queen-Songs werden mit Akustikgitarre. Und einem guten Sänger oder Sängerin.
Ja, okay.
Aber es gibt ja auch die umgekehrte Herangehensweise, zum Beispiel jetzt bei unserem Simon & Garfunkel Tribute, da haben wir noch ein Streichquartett dabei, was es ja nie gab bei denen. Und was dazufügen funktioniert bei einem guten Song auch.
Also ich glaube, um das nochmal dahin zu kommen, wo ich am Anfang war, dass man gerade als junger Musiker total unterschätzt, was da möglich ist. Ich glaube auch, dass auch viele Bands absolut angewiesen sind auf einen guten Produzenten oder Arrangeur eben, dass das viele Hits wahrscheinlich, die vielleicht von Bands mal ursprünglich ersonnen wurden, aber keine Hits geworden wären in den Arrangements, das kann man ja teilweise auch, also in den ursprünglichen Band-Arrangements, das kann man ja teilweise nachverfolgen jetzt auf den vielen Deluxe Ausgaben von bekannten Alben. Ich habe jetzt vor kurzem das Cyndi Lauper Album mir da was angehört. She's So Unusual von 83 mit Girls Just Wanna Have Fun, wo man dieses Lied mitverfolgen kann, quasi von den ersten Demo-Aufnahmen bis zum Fertigen. Nee, es ist ja sogar eine Coverversion, aber sie haben auch an dieser Coverversion rumgedoktert. Die Hooters waren ja die Band da von Cyndi Lauper.
Okay.
Und die haben, da gibt's etliche Versionen, die man nachverfolgen kann auf dieser Deluxe-Ausgabe. Und keine davon wäre ein Hit geworden, aha, einfach. Glaube ich nicht. Und irgendwann kommt das raus. Das finde ich ja wirklich spannend.
So, ja. Neulich habe ich das Original auch mal gehört, ja, ja, und dachte, was für ein furchtbarer Song.
Ja, genau.
Und auch von einem Mann gesungen, wo man denkt, so, ja, ein bisschen komische Aussage, weiß nicht genau.
Und da gibt es ja einige, so, wo es eigentlich schon ein Original gab und dann aber erst die Coverversion das Ding halt zum Hit gemacht hat, weil die halt irgendwas gemacht haben nochmal mit diesem Lied. Ja. Oder auch ein bekanntes Beispiel, Heart of Glass von Blondie. In der Urversion ein kompletter Witz, also ganz schlimm. Und dann gibt es halt diesen Produzenten, fällt mir gerade der Name nicht ein, der halt sagt, das wird ein Disco-Song und Disco funktioniert so und so. Mhm. Und dann muss halt vielleicht der Schlagzeuger mal in die Kneipe gehen, irgendwie, weil den braucht man jetzt halt gerade nicht. Und der ist halt dann sauer und findet das Lied dann für den Rest seines Lebens scheiße, aber es wird halt dann ein Riesenhit. Also das unterschätzt man, glaube ich, total, dass es manchmal jemanden braucht, der einfach sagt, so, spiel mir eure Idee vor und ich mache euch jetzt ein richtig gutes Lied draus.
Ja, ja.
Also das ist echt eine Kunstform, ja, auch finde ich total wichtig.
Absolut.
Und unterschätzt vielleicht auch.
Und ist jetzt ja machst in der also vielleicht hat es so die Wurzeln auch in der Klassik, Instrumentierung ist ja genauso ein Ding. Also wenn ich für eine bestimmte Gruppe oder für ein Orchester instrumentiere oder arrangiere, ist ja oft so, dass auch klassische Kompositionen erstmal in einem kleineren Rahmen vorliegen oder dass man was am Klavier komponiert und dann überlegt, wie mache ich es jetzt fürs Orchester. Und da kann man auch so viel falsch machen oder kann man so viel richtig machen und ist dann auch der Unterschied, ob man völlig begeistert mitgenommen wird oder denkst du, na gut, es war jetzt nicht so der Hit. Und ich glaube, es hat auch einiges damit zu tun, wie man, also jetzt als Arrangeur, wie man erstens mal die Instrumente kennt, für die man schreibt, also gerade wenn es jetzt auch klassische Instrumente sind, und dass man so schreibt, dass die Musikerinnen und Musiker auch Spaß dran haben. Weil es war witzig, wir haben jetzt ein Projekt beim Morricone-Projekt, haben wir halt auch ein Orchester dabei und eine Violinistin, ganz charmante, hat gemeint, oh, jetzt muss sie bei einem anderen Projekt muss sie mitspielen und da spielen sie so ein doofes Stück. Ja, es klingt eigentlich schon schön, aber es ist so doof zu spielen und da hat sie überhaupt keinen Bock drauf. Und das ist sowas, wo ich denke, das macht auch was dann bei einer Aufführung, wenn irgendwie alle Musiker und Musikerinnen Spaß haben und mit Freude dabei sind, selbst wenn es abgebrühte Klassiker sind, dann klingt es anders und kommt was anderes rüber, wie wenn sie was spielen müssen, was so ein bisschen gegen das Instrument ist, wo dann irgendwie als Bläser, wo man 90 Takte Pause hat, dann zwei Töne spielt und dann wieder 20 Takte Pause und die zwei Töne sind aber so dermaßen schwer, dass man denkt so, oh Mann, also jetzt mal nicht ein bisschen mehr und nicht ganz so schwer, aber was Schöneres schreiben können.
Mhm. Darf man an klassischen Stücken was ändern?
Oh, da hat man jetzt große Diskussion bei Morricone, ist ja quasi so ein bisschen Grenzfall zur Klassik, wo ich ein Stück, Chimay, was ich im Original furchtbar fand. Vielleicht der Dirigent wird es wahrscheinlich gar nicht hören, ziemlich sicher nicht hören. Dachte, ach, das gefällt mir nicht. Ist aber auch in der Zeit, aus der Zeit, der Sound drumherum gefällt mir
nicht. Wo kommt das her?
Der Profi, der Film mit Jean-Paul Belmondo. Und es wurde auch auf seiner Beerdigung gespielt von Jean-Paul Belmondo. Und ganz furchtbares 80er-Jahre-Schlagzeug. Wo ich sage, der Rhythmus, den der Schlagzeuger da spielt, der ist da, ist, Entschuldigung, einfach scheiße. Und auch in der Art produziert, die vielleicht damals noch okay war, aber mich hat es so genervt, dass ich gesagt habe, nee, ich muss da jetzt was Eigenes draus machen, was anderes draus machen. Habe so ein bisschen Richtung Michael Nyman, Minimal Music. Trotzdem natürlich ist da auch wieder wichtig, was ist denn die Essenz von diesem Stück? Und das ist für mich die Melodie bei Morricone sowieso.
Mhm.
Und die ist erhalten geblieben. Mhm. Drumherum geht es halt richtig rund. Der Dirigent fand es nicht gut. Er fand es... Weil er ein sehr großer Anhänger von Morricone ist, er hat gemeint, da darf man nichts dran ändern.
Darf man nicht.
Ich finde, man darf an jeder Musik was einhängen. Sonst ist sie tot, sonst gehört sie ins Museum.
Ja. Gibt's so No-Gos oder gibt's Sachen, wo du sagst, damit kann man immer mal anfangen, damit macht man nie was falsch, kann man das irgendwie benennen? Also sowohl technisch, hast du schon ein paar Sachen gesagt, aber auch geschmacklich so beim Arrangieren. Wie lässt sich guter Geschmack irgendwie, lässt sich das objektivieren und sagt so, das ist, also wenn man damit anfängt, irgendwie hat man schon verloren oder so, ja. Ist das möglich?
Wüsste ich jetzt nicht, nee. Also es gibt, will ich nicht sagen.
Also ich denke mal, was man falsch machen könnte, ist natürlich, dass man ja eben den Song nicht in den Mittelpunkt stellt, sondern irgendwie der Gitarrist stellt sich in den Mittelpunkt oder so.
Also man muss schon gucken, was sind denn, was ist die Melodie, was ist der Text, was sind die Harmonien, wobei es da fängt es ja auch schon an, wenn man sagt, was sind denn die Harmonien, vielleicht wie bei Bad Moon Rising, was ist denn, wenn ich was anderes daraus mache, aber dann ist eine bewusste Entscheidung, die man irgendwie künstlerisch dann aber auch begründen muss. Und ich sagen kann, ja, ich mag kein A-Moll auf der Gitarre, spiele lieber C-Moll, mache ich halt C-Moll an der Stelle. Das geht natürlich nicht.
Ja, klar. Oder der Gitarrist soliert einfach unterm Gesang die ganze Zeit drüber. Ja. Ich sage immer die Gitarristen, weil die natürlich auch in den Bands dann immer, die muss man ja immer eher zurückpfeifen. Also das war für mich auch was, wo ich irgendwie auch eine Entwicklung an mir selber beobachtet habe, als jemand, der so aus dem Hardrock dann kam, über in den ersten Gitarrenjahren auch immer eher zu viel gespielt habe, glaube ich, auch und zu sehr zum Mittelpunkt orientiert. Und in den 90ern dann ist ja das Gitarrensolo plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Da hat man irgendwie Grunge und bei Nirvana gibt es ja kaum noch welche, R.E.M. auch kaum Gitarrensoli, diese ganzen Bands und bis hin ja dann zu Metallica, Saint Anger, die Kirk Hammett ja verboten haben, noch Soli zu spielen. 90er waren irgendwie ganz Gitarrensolo feindlich. Aber was ich da auch gelernt habe halt irgendwie ist, dass es eben auch anders geht oder dass die Gitarre halt eine andere Funktion haben kann und soll. Und die hat sie ja gekriegt dann auch in den 90ern. Und das fand ich dann eben schon auch lehrreich, zu sagen, man lässt halt mal, also es muss nicht jedes Lied ein Gitarrensolo haben. Und die Gitarre kann auch ganz andere Funktionen erfüllen, als man immer gedacht hat irgendwie.
Aber ich glaube, es ist, deshalb könnte ich eben auch nicht sagen, dass es bestimmte Regeln oder No-Gos gibt, weil es gibt genauso viele Beispiele, wo man sagt, nee, da muss es aber jetzt ein 3-Minuten-Gitarren-Solo sein. Ja. Oder auch wieder Beispiel Beatles, wenn man sich anguckt, was Paul McCartney auf dem Bass macht, das könnte man niemals als Regel voraussetzen oder sagen, so funktioniert die Basslinie, weil es ganz oft Basslinien sind, wo man sagt, so, was, das spielt der da drüber?
Kommt kein Mensch drauf.
Nie im Leben kommt man da drauf.
Und wenn, dann wird man sagen, das kannst du nicht machen.
Genau. Aber es ist genial.
Ja, super. Ja. Und es gibt ja immer diese Schnittstelle eben dann zwischen Arrangieren und vielleicht, wo hört Arrangieren auf und fängt Komponieren an? Du machst beides. Fällt dir was leichter oder machst du was lieber? Oder?
Also ich sag mal, beim Arrangieren kann ich mich eher abarbeiten an was. Also wo ich auch sagen kann, ich habe Deadline, bis in 2 Monaten muss das und das fertig sein. Da kann ich wirklich auch dran sitzen, ohne jetzt kreativ mich wahnsinnig frisch zu fühlen und sagen, nee, das muss ich jetzt machen und da schaffe ich jetzt dran. Und da kommt es dann auch während dem Arbeiten. Wo beim Komponieren, wenn so ein äußerer Zweck fehlt oder eine äußere, da kann es dann schon eher mal einen Leerlauf geben. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was ich letztendlich lieber mache.
Und beides braucht ja brauchst beim Arrangieren auch irgendeine eine Inspiration oder ist es Handwerk irgendwie?
Nee, ist voll Inspiration.
Ja.
Also es ist, fühlt sich auch für mich sehr ähnlich an. Also weil ich sag mal, beim Komponieren, ich fange dann ja auch relativ schnell an zu arrangieren, dass ich dann klar, eine Idee habe und dann denke so, was könnte man jetzt da für einen Rhythmus machen, was könnte ich jetzt da noch eine zweite Gitarre oder was könnte ein Synthesizer da drüber spielen.
Und wie gibt's Tricks für die Inspiration, wo du die hernimmst?
Viel hören wieder.
Ja. Gibt es Blockaden oder muss Blockaden lösen mal so? Das Gefühl, also, es will nichts kommen, es will nichts passieren.
Nee, nicht wirklich. Zum Glück, toi toi toi, funktioniert das wirklich bis heute, dass ich, wenn ich muss, also es gibt Blockaden in dem Sinne, dass ich, wenn ich jetzt einen Auftrag habe, meistens sehr lange es vor mir her schiebe und denke so, oh, jetzt kommen, aber da muss ich 20 Songs arrangieren und Orchester und muss ich Partitur einrichten, bla bla bla. Und da mich davor drücke, aber sobald ich dann einmal drin bin, auch in einem Lied, dann gibt es eigentlich keine Blockade.
Und gibt es nicht musikalische Inspirationsquellen, wo du sagen könntest, das kannst du dich konkret erinnern, dass dich in, was weiß ich, eine Landschaft oder ein Buch oder ein Film oder so zu irgendwas gebracht hat, wo du sonst vielleicht gar nicht drauf gekommen wärst?
Also so konkret könnte ich es vielleicht nicht sagen, aber was ich mittlerweile auch erst die letzten Jahre gemerkt habe, gerade beim Arrangieren, wenn man so einen Song, das Original schon 10-mal gehört hat und schon 3-4 Coverversionen gehört hat, dann mache ich es gern, dass ich irgendwie spazieren gehe, den Song im Kopf habe und während dem Spazierengehen irgendwelche Ideen mir überleg, dann immer erstmal denkst du, wow, ja, das funktioniert, das ist super. Oft dann nach Hause kommen, es gleich ausprobieren, dann merke, es ist super oder es ist es überhaupt nicht und dann aber dadurch wieder weiterkommen. Also so rausgehen, andere Sachen sehen und einfach mal auch ohne ein Instrument oder ohne das eigentliche Arbeitsmaterial vor mir zu haben, einfach nur im Kopf zu arrangieren sozusagen oder im Kopf drüber nachzudenken, während man was anderes sieht und anderes macht.
Das habe ich bei Kurt auch bei Rick Rubin, der Neil Young interviewt hat für sein letztes Album, der gesagt hat, das komplette Album ist schon beim Spazierengehen eingefallen, ja, ganzen Melodien
und Harmonien
und so. Ja. Er ist dann immer nur daheim und hat es einfach aufgenommen, ja, irgendwie, oder einen Text geschrieben. Aber es war alles beim Spazierengehen im Kopf plötzlich. Erstaunlich. Aber beim Schreiben kenne ich das schon auch. Also das Rausgehen und Spazierengehen und dass die Ideen da kommen und nicht am Computer oder bei mir. Also beim Schreiben ist es noch krasser, glaube ich, bei mir zumindest. Dass es nicht am Laptop kommt, gar nichts, so gut wie gar nichts.
Also da kommt bei mir schon auch was, ja, aber weil du jetzt gefragt hast, ob es äußere Anlässe gibt.
Ja, aber bei Musik machen kommt natürlich auch viel übers Probieren.
Richtig,
oder?
Ja.
Und über manchmal auch über den Zufall.
Oder? Ja, schon. Ja. Also improvisieren, plötzlich denke ich so, oh, falscher Akkord. Warte mal, nee. Ne? Klingt doch super. Ja. Ah, den machen wir jetzt so.
Ne. Super. Ja. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu diesen Themen, wo du gedacht hast, so, oh, das wäre noch, wollte ich eh noch sagen oder wäre noch ein interessanter Punkt?
Mir ist neulich noch eingefallen, aber da wird man jetzt komplett neues Buch aufmachen, was ja eigentlich spannend ist, das Thema Arrangement im Jazz, wo man ja komischerweise ein ganz andere Herangehen oder ein ganz anderes, wie soll man sagen, man nimmt es gar nicht so wahr. Also Miles Davis hat ja sozusagen ständig gecovert auch irgendwelche Jazz-Standards oder jeder Jazzer covert Jazz-Standards, aber man würde nie sagen, der macht eine Cover-Version, sondern der macht eine eigene Version draus. Und da ist dieses, und das ist vielleicht auch so meine Herangehensweise ans Arrangieren, dass ich wie ein Jazzer auch immer versuche, was Eigenes draus zu machen. Und das finde ich eigentlich auch interessant, dass es im Jazz so eine ganz andere Art ist, Herangehensweise, und auch anders wahrgenommen wird.
Als im, wo man das Gefühl hat, es gehört halt dazu. So ja, ist es genau, im Jazz halt, genau, ja, da fragt gar niemand nach.
Und dass es noch die tausendste Version von Summertime gibt, findet man jetzt auch nicht so verwerflich.
Nee. Ja, aber dazu bist du wahrscheinlich halt dann auch mehr eher ein Künstler halt als ein Handwerker. Also das wäre ja dann auch, dann wäre es ja ein komischer Job. Oder wenn man sagen würde, man arrangiert jetzt nach bestimmten Vorgaben und bringt sich selber gar nicht mehr rein.
Nee, das wird nicht funktionieren. Also für mich wird das nicht funktionieren.
Und
ich glaube, das ist auch jetzt bei der Arbeit in deinem Theater Regieblick, das ist nicht das, weshalb ich da jetzt schon so viele Produktionen gemacht habe. Das ist nicht das, was die von mir wollen auch. Sondern die sehen schon, das, was ich da einbringe, funktioniert da. Und mein kreativer Input kommt da auch beim Publikum irgendwie an, bei dem Publikum. Mhm. Ich kann mich da auf gewisse Art musikalisch und künstlerisch ausdrücken, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt da der Arbeitsknecht nur.
Mhm. Okay, schön. Dann werden wir eine kleine, aber feine Playlist zu dieser Folge machen mit ein paar guten Tipps, die ich mir auch noch anhören muss. Und danke dir vielmals
fürs
Vorbeikommen.
Sehr schön.
Und ja, das Thema war jetzt immer noch nicht klarer. Ich glaube, wir haben über Arrangieren gesprochen hauptsächlich. Und das ist was, das man so nicht hat kommen sehen, dass es da mal eine Folge dazu gab. Aber das war unsere Idee, als wir gesagt haben, wir machen die Folge zusammen. Und ich fand es echt spannend und interessant und vielen Absolut. Dank dafür.
Danke dir.
Alles Gute, bis vielleicht für eine zweite Folge nochmal zum Thema Jazz.
Nee, Jazz nicht.
Ja,
extreme Musik.
Ja, extreme Musik. Oh ja, super. Okay, also gut. Ja, dann demnächst wahrscheinlich wieder eine reguläre Folge mit Klaus Bieler. Wir sind immer noch im Jahr 1994, da gibt es noch einiges. Und ansonsten bis demnächst. Dreht nicht durch. Ciao.
Ade.